Freitag, 5. Juni. Ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom. Neben der Reform des Gesundheitssystems und der Rente ist die Steuerreform einer der dicksten Brocken, der der Bundesregierung noch bevorsteht, beziehungsweise den Bundesbürgern. Kleinere und mittlere Einkommen sollen entlastet werden. Die Frage ist, wie ist das Ganze dann zu finanzieren? Wer soll das bezahlen? Fragen wir Hermann Josef Tenhagen, Herausgeber von Finanztipp. Herr Tenhagen, vielleicht als erstes mal Einordnung. Was sind denn eigentlich kleinere und mittlere Einkommen?
Kleine und mittlere Einkommen, das sind im Grunde Einkommen irgendwas zwischen 2.500 Euro brutto und 7.000, 8.000 Euro brutto. Das heißt, dass man im Bruttogehalt bei 90.000 Euro vielleicht an der Obergrenze ist, das ein kleines und mittleres Einkommen. Wenn man darüber hinausgeht, dann gehört man schon zu den durchaus besser Verdienenden. Und das Ziel im Augenblick ist, dass man für diese Leute, also in diesem Einkommensbereich dafür sorgt, dass die mehr netto in der Tasche haben, weil die bezahlen nämlich nicht nur viel Steuern, sondern sie bezahlen auch noch viel Sozialversicherungsbeiträge, also Krankenkasse und Rente.
So, jetzt ist die Frage, wie soll das Ganze finanziert werden? Also da gibt es zum einen die Idee, dass denen eben die Besserverdienenden mehr Steuern zahlen, dann sollen Subventionen vielleicht abgebaut werden, aber das hat ja alles sofort wieder riesiges Streitpotenzial, auch innerhalb der Koalition. Da will die CDU was anderes als die SPD. Und am Ende könnte es sein, dass es wieder über die Mehrwertsteuer bezahlt wird, weil das das einfachste System ist?
Naja, also erstmal muss man mal gucken, am Anfang, also sie waren sich ja alle einig darüber, dass sie das erstens haben wollen. Sie waren sich, also auch in der Koalition SPD und CDU sind sich einig, dass es diese Entlastung braucht. Man ist sich auch relativ einig darüber, dass man im unteren Einkommensbereich dafür sorgen muss, dass vielleicht die ersten 15.000 Euro, dass man da überhaupt keine Steuern für zahlen muss. Jetzt ist man bei 13.000, also dass niedrige Verdiener jedenfalls keine Einkommensteuern mehr bezahlen müssen. Da ist man sich auch einig. Über die Linie nach oben ist man sich auch gar nicht so uneinig. Uneinig ist man sich eigentlich nur, ob man oben raus, also jenseits der 90.000 oder 100.000 Euro dafür sorgt, dass dann die Steuern was steigen und das zur Finanzierung heranzieht oder ob man es komplett anders macht. Der Kanzler Merz hat damals nach der Wahl gesagt, wir machen das über Wirtschaftswachstum. Wir verdienen uns sozusagen die Steuerreform, indem wir das über Wirtschaftswachstum machen. Das klappt natürlich im Augenblick nicht. Also auch wegen des Iran-Krieges ist das alles zu langsam. Das heißt, es müssen andere Instrumente her. Man kann Subventionen kürzen, da ist eine Menge drin, kann man an verschiedenen Stellen machen, das hilft bestimmt auch. Aber
was sind denn das zum Beispiel für Subventionen?
Naja, man kann die Frage, ob man zum Beispiel für also der Dienstwagen ist eine klassische Subvention, an dem man gucken kann, wo man draufschauen kann, wo man was kürzen kann. Man könnte auch hingehen und sagen, also bei den Solarsubventionen, da ist ja die Frau Reiche ganz vorne und sagt, dass man an bestimmten Stellen einfach den Leuten nicht mehr so viel Hilfen gibt. Für die Einrichtung von Solaranlagen auf dem Dach. Da kann man drüber streiten, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, einzelne Subventionen zu kürzen. Herr Spahn ist dann hingegangen, hat gesagt, wir machen einfach 5% überall. Das löst dann bei allen Streit aus. Beim Elterngeld hat man schon gesehen, welchen Streit das auslösen kann. Man kann das aber wirklich auch politisch, man muss es vielleicht sogar politisch machen. Eigentlich haben wir ja Regierungen gewählt dafür, dass sie politische Entscheidungen treffen. Da wollen wir kürzen, da stehen wir für, dafür haben wir uns auch wählen lassen. Und da wollen wir nicht kürzen und dass man es nicht so mit dem Rasenmäher macht. Ist übrigens, wenn Sie in Ministerien reinhorchen, in jedem Ministerium im Augenblick der Streit. Macht das die Ministeriumsspitze mit dem Rasenmäher und sagt überall 5% weniger? Oder sagt sie, das Programm streichen wir und das machen wir aber weiter? Kann man darüber streiten, ist aber nicht so einfach. Einfacher ist natürlich über mehr Steuern für Wohlhabende, für Reiche, für Besserverdiener nachzudenken. Da gibt es, glaube ich, auch in der CDU oder in der Union inzwischen eine gewisse Offenheit dafür, auch wenn man das noch nicht so ganz laut sagt. Und die andere Variante ist immer auch darüber nachzudenken, was man mit der Mehrwertsteuer macht.
Die letzte Mehrwertsteuererhöhung ist ja schon fast 20 Jahre her, ne? 2007 unter der Merkel-Regierung. Hat sich auch nicht sehr beliebt gemacht damit, weil sie gerade 2 Jahre im Amt erst. Von 16% auf 19% damals. Das war ein satter Schluck aus der Pulle, 3%.
Das ist ein satter Schluck aus der Pulle und das jedes Prozent ist ein satter Schluck aus der Pulle. Und damals war so, die SPD hat dafür gekämpft, 1% weniger zu haben. Die CDU hat gesagt, wir wollen 2%. Und am Ende sind sie bei 3% rausgekommen. Also von daher, das ist ein schwieriger Fall, weil die Mehrwertsteuer einfach dafür sorgt, dass Leute, die gar nichts haben, die nicht mal Steuern zahlen müssen, also Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Menschen, die wenig Einkommen haben, Mehrwertsteuer müssen sie alle zahlen. Und dann kann man natürlich hingehen und die Mehrwertsteuer stärker differenzieren und sagen, wie Dänemark zum Beispiel, ich habe jetzt gerade mit einem dänischen Bekannten gestern geredet, die haben 100% Steuer auf Autokauf. Jedes Auto ist doppelt so teuer, weshalb Leute aus Deutschland nach Dänemark gehen, dort ein Auto kaufen, weil die Autos werden billiger angeboten wegen der hohen Steuer und dann bringt man die nach Deutschland zurück und bezahlt nur die deutsche Mehrwertsteuer und das ist insgesamt billiger. Also die Dänen zahlen viel für ihre Autos. Ob man das in Deutschland machen kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht findet man andere Dinge, wo man es machen kann. Und Lebensmittel macht man dann günstiger, da macht man weniger Steuern oder lässt Steuern komplett wegfallen, weil gerade ärmere Haushalte natürlich einen größeren Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben als Haushalte, die ein bisschen mehr Geld haben. Das sind die Möglichkeiten. Und bei der Mehrwertsteuer, das ist immer der letzte Tropfen. Besser ist natürlich, wenn man politisch was findet, wo man sagt, okay, wir verteilen das auch. Und man guckt sich das, glaube ich, im Augenblick, also wenn ich die Pflegereformdebatte von gestern anschaue, habe ich den Eindruck, dass man sagt, okay, bei den Sozialversicherungen müssen wir sowieso bei den gleichen Leuten, die wir eigentlich entlasten wollen, jetzt Geld holen sogar. Vielleicht können wir dann doch an der Stelle diejenigen, die besser verdienen, oben raus belasten, um die Steuerreform zu finanzieren. Meine Prognose, wir werden ein bisschen höhere Steuern für die Besserverdienenden haben und wir werden womöglich auch eine Mehrwertsteuer haben.
Das heißt, die mittleren und unteren Einkommen hätten nicht viel von einer von ihren Steuerreformen, wenn gleichzeitig die Mehrwertsteuer wieder erhöht wird.
Das heißt, dass insgesamt es nicht so arg groß sein wird, aber sozusagen vor dem Hintergrund, also man muss ja immer, man kann nur das verteilen, was man erwirtschaftet hat. Wenn das, was man erwirtschaftet hat, nicht mehr wird, Herr Merz hatte ja versprochen, es wird mehr, wird es vorläufig nicht, dann muss man das verteilen, was man hat. Und dann müssen diejenigen, die mehr haben, auch was abgeben. So ist das einfach.
Was glauben Sie, wenn tatsächlich eine Mehrwertsteuererhöhung kommen sollte, wie groß könnte der Sprung sein? Jetzt sind wir bei 19%. Was halten Sie für wahrscheinlich?
Also wenn sie kommt, dann kommt sie sicher mit 2%, mit 21 und eher mit so einer Einteilung, dass ein paar Sachen noch preiswerter werden und die 21% dann da genommen werden. Und man muss sich jetzt auch mal klar werden, also die CSU hat jedenfalls vorweg schon mal die Wirte begünstigt, bei denen hat sie die Mehrwertsteuer gesenkt und mein Schnitzel ist nicht billiger geworden und bei McDonald's habe ich das auch nicht beobachtet.
Ja, das stimmt. Also das Ganze soll ja schon zum 1. Januar nächsten Jahres passieren. Also da bleibt nicht mehr viel Zeit. Wie kann man, wenn man darauf nicht warten will, sich jetzt schon ein bisschen wieder zurückholen?
Indem man eine Steuererklärung macht. Und zwar gerade diejenigen, die keine machen müssen, sollten dringend eine Steuererklärung machen, weil man dann nämlich normalerweise Geld zurückbekommt. Und dieser Tage, alle Mieterinnen und Mieter dieser Republik haben die Chance, Geld zurückzubekommen von der Steuer, wenn sie den Einkommensteuer zahlen. Weil die haben alle eine Nebenkostenabrechnung. Und in dieser Nebenkostenabrechnung steht sowas drin wie der Schornsteinfeger, der Mensch, der den Flur gewischt hat, die Gartenarbeiten und alles Mögliche an Dienstleistungen und die kann man tatsächlich beim Finanzamt angeben und bekommt 20% davon zurück. Also nehmen Sie Ihre Nebenkostenabrechnung und gucken Sie mal, da bekommen Sie vielleicht ein 100er oder auch 2 zurück. Und wenn Sie schon mal dabei sind, das können Sie für die letzten 4 Jahre rückwärts machen. Das ist schon fast ein bisschen Urlaubsgeld.
Und das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so kompliziert, kann man auch selber machen. Da gibt es Apps, teilweise auch kostenfrei.
Ja, da gibt es Apps, die sind kostenfrei und viele Vermieterinnen und Vermieter machen das inzwischen sogar so, dass sie einem die Zahl anbieten, dass sie bei der Nebenkostenabrechnung unten drunter schreiben, übrigens als haushaltsnahe Dienstleistung können sie davon 600 Euro angeben.
Es ist sehr, sehr kompliziert, aber dann auch wieder ganz einfach.
Das, was man selber machen kann, ist sogar das Einfachste dabei.
Hermann Josef Tenhagen, danke.
Bitte.
Gestern Mittag Flughafen Frankfurt, kurz bevor ein Dreamliner, eine Boeing 787 der Lufthansa nach Los Angeles abfliegen soll, knickt vorne das Fahrwerk ein und die Maschine liegt auf der Nase. Mehrere Crewmitglieder sind verletzt worden. Die Ursache ist bisher ungeklärt. Lufthansa hält sich da noch zurück. Sprechen wir deshalb mit dem Luftfahrtexperten Heinrich Groß-Bongardt. Herr Groß-Bongardt, nach dem, was Sie da sehen und nach dem, was es an Erfahrungen aus der Vergangenheit gibt, was ist Ihre Vermutung, was könnte die Ursache sein?
Es hat schon zwei Vorfälle dieser Art gegeben in den letzten Jahren mit dem Dreamliner. In beiden Fällen war es so, dass ein Sicherungsstift, der für bestimmte Wartungsarbeiten am Bugfahrwerk und an dem gesamten System, was damit zusammenhängt, eingesetzt werden muss, damit das Fahrwerk nicht versehentlich einfährt, dass dieser Stift nicht gesetzt war. Und das scheint hier auch der wahrscheinlichste Grund zu sein.
Das war 2021 in Heathrow am Flughafen. Komm mal rum hier und zeig mal, das ist Foto. Das ist eine British Airways Maschine, auch eine Boeing 787, die genauso dort auf der Nase liegt wie jetzt die Lufthansa-Maschine. Herr Groß-Bongardt.
Ja, das sieht sehr ähnlich aus. Da ging es darum, dass es irgendwie eine Fehlanzeige gab oder einen Hinweis gab, dass die Fahrwerksklappe nicht richtig schließt im Flug, was natürlich zusätzlich Spritverbrauch bedeutet. Und da hat man das testen wollen und dabei hat man diesen Sicherungspin, der nötig ist, um das Einfahren des Fahrwerks zu verhindern, den hat man in eine falsche Buchse eingesetzt. Und dadurch ist das Fahrwerk dann eingefahren.
Und diese Buchsen sollen ja offenbar sehr eng zusammenliegen, sodass man sich da schon mal vertun kann. Das heißt, das wäre also dann in diesem Fall auch dann womöglich ein menschlicher Fehler gewesen.
Das ist anzunehmen, dass es sich hier menschliches Versagen handelt, ja. Technisch ist da kaum anzunehmen, dass da was passiert ist.
Fragt man sich, warum man das so macht, installiert hat überhaupt oder konzipiert hat. Offensichtlich ist das ja eine Fehlerquelle.
Das ist eine Fehlerquelle und es hat, das macht die Sache noch ein bisschen mysteriöser, es hat auch eine sogenannte Lufttüchtigkeitsanweisung gegeben an die Fluggesellschaften nach dem Zwischenfall in Heathrow, diese zweite Buchse zu verschließen mit Stopfen, sodass genau diese Verwechslung nicht mehr passieren kann. Und man müsste eigentlich davon ausgehen, und ich würde davon ausgehen, dass dies bei einem fabrikneuen Flugzeug wie diesem Dreamliner von Werksseite aus passiert ist.
Fabrikneu, sagen Sie, genau. Erst im Februar hat Lufthansa die Maschine bekommen. Listenpreis 300 Millionen Euro. Jetzt weiß man nicht, muss natürlich noch geprüft werden, was ist da alles kaputt gegangen? Könnte das auch ein Totalschaden sein, weil es irgendwelche feinen Risse im Carbon gibt oder sowas?
Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Totalschaden ist. Die British Airways Maschine fliegt inzwischen wieder. Die hat ein paar Monate Reparatur hinter sich gehabt und ist dann wieder in die Luft gegangen. Und ich vermute, dass das hier auch passieren wird. Carbon ist natürlich schwieriger zu analysieren, also da festzustellen, welche Schäden gibt es da denn überhaupt. Die sind nicht unbedingt immer sofort sichtbar. Aber es gibt da inzwischen hinreichend zuverlässige Methoden, um die Schäden zu identifizieren und auch diesen Kohlefaserbereich zu reparieren.
Jetzt stellen sich viele natürlich grundsätzlich die Frage, sind Boeing-Maschinen weniger sicher als Airbus-Maschinen?
Da gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden. Da nehmen die sich nichts. Die beiden haben also gerade, was die neueste Generation angeht, einen so hohen Sicherheitsstandard. Da kann man sich schon sehr, sehr entspannt reinsetzen.
Was es besonders dramatisch nochmal gemacht hatte, ist, dass das Ganze eine Stunde vor Abflug passiert ist. Wenn die Maschine jetzt abgeflogen wäre und dann wieder gelandet wäre in Los Angeles, wäre das Fahrwerk vorne auch zusammengeklappt?
Nein, ganz sicherlich nicht. Da ging es vermutlich darum, irgendeine Fehlermeldung, die es im Cockpit gegeben hat, die zu überprüfen. Wie gesagt, im Fall von British Airways war es, dass es ein Zeichen gab, dass die Fahrwerksklappe nicht geschlossen hat. Das ist ein relativ komplexes System. Und wenn da irgendetwas schief ist, dann bekommen die Piloten eine Fehlermeldung im Cockpit und vernünftigerweise gehen die Techniker dann ran und versuchen das vor Ort abzustellen, bevor der Flieger dann wieder startet.
Sie sprachen anfangs davon, dass es zwei solche Zwischenfälle schon mal gegeben hat. Also den einen in London haben wir besprochen. Was war der andere?
Der zweite war meines Wissens Ethiopian Airways. Die haben auch schon mal so ein Problem gehabt.
Ja, also was kann man daraus lernen?
Ja, es wird in diesem Fall eine Untersuchung geben, behördlich, durch die Bundesanstalt für Flug- und Unfalluntersuchung. Denn dies ist eine sogenannte schwere Störung. Und daran wird man dann sehen, was die Ursache war. Man wird alle beteiligten Techniker vernehmen, Zeugenaussagen sammeln, nochmal natürlich das Fahrwerk analysieren, wenn das Flugzeug dann geborgen ist. Und dann gegebenenfalls da die notwendigen Maßnahmen treffen. Also in diesem Fall vermute ich mal, dass es dann nochmal unter Umständen eine bessere Schulung der Mitarbeiter gibt, die für solche Arbeiten dann auf dem Vorfeld zuständig sind.
Wer kommt eigentlich für so einen Schaden auf? Gibt es da Versicherungen oder wie läuft das? Oder muss der arme Techniker, der da den PIN falsch reingesteckt hat, jetzt für sein Leben lang abzahlen?
Zum Glück muss der nicht dafür aufkommen. Lufthansa hat wie alle großen Fluggesellschaften ihre Flugzeuge Vollkaskoversichert und wird die Vollkaskoversicherung übernehmen. Und der Techniker, der Betroffene, wird dann wahrscheinlich mit einer Nachschulung davonkommen. Denn Fehler passieren überall mal und das ist allzu menschlich und da wird man den armen Mann nicht um sein Jahresgehalt bringen müssen.
Ja, oder etwas mehr. Heinrich Groß-Bronger, danke für die Einordnung.
Herzlich gern. Tschüss.
So. Wir befinden uns hier direkt an der Grenze zum Gazastreifen und werden gleich mit den israelischen Streitkräften in den Gazastreifen reinfahren. Man darf als Journalist sich dort nicht frei bewegen. Im Moment ist der Zugang tatsächlich nur möglich mit den israelischen Soldaten.
Die Rahmenbedingungen für unsere Berichterstattung sind schwierig. Viel von dem, was wir im Gazastreifen sehen, dürfen wir nicht filmen. Die Gesichter der Soldaten, mit denen wir sprechen, dürfen wir nicht zeigen. Gestattet ist nur, ihre Aussagen wiederzugeben. Sollte der Feind Informationen über israelische Soldaten und Militäreinrichtungen gewinnen, wäre das ein Sicherheitsrisiko, so die Begründung. Dennoch versuchen wir, uns so gut es geht, ein Bild der Lage zu machen.
Wir wollen heute herausfinden, welche militärische Strategie Israel eigentlich hier im Gazastreifen verfolgt und auch vor welchen Herausforderungen die Soldaten in ihrem Kampf gegen den Terror der Hamas gerade stehen.
Offiziell gilt im Gazastreifen seit Oktober eine Waffenruhe. Doch in der Nacht vor unserem Besuch führt Israel einen Luftschlag durch, um 4 führende Kommandeure des Sicherheitsapparats der Hamas zu töten. Nach palästinensischen Angaben seien bei den 9 Angriffen mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen, darunter 5 Mitglieder einer Familie. Diese Informationen lassen sich nicht überprüfen. Fest steht nur, dass die Waffenruhe auf beiden Seiten brüchig ist.
Wir haben jetzt mehrfach Maschinengewehrfeuer gehört. Laut den israelischen Streitkräften handelt es sich dabei nicht um Gefechte, sondern um Warnschüsse, die auf potenzielle Bedrohungen abgegeben worden sind. Zum Beispiel Hamas-Kämpfer, die sich in die Nähe der sogenannten gelben Linie bewegt haben. So, diese Linie, die wir hier vorne sehen, dieser Sandhaufen, der sich hier entlang zieht, das ist die sogenannte gelbe Linie, die Demarkationslinie. Die trennt das von Israel kontrollierte Gebiet von dem Teil des Gazastreifens, der von der Hamas kontrolliert wird.
Israel kontrolliert laut Premierminister Netanyahu bereits 60% des Gazastreifens. Der nächste Schritt seien 70%. Die Begründung? Terror gegen Israel wie am 7. Oktober dürfe sich niemals wiederholen. Doch die Gefahr ist groß.
Die Soldaten, mit denen wir hier gesprochen haben, berichten, dass die Terrororganisation Hamas die Zeit des Waffenstillstandes genutzt hat, um sich wieder zu bewaffnen, sich zu reorganisieren und vor allen Dingen auch, um neue Kämpfer zu rekrutieren, neue Terroristen. Es gibt sehr viele junge Männer dort drüben im Gazastreifen, die keine berufliche Perspektive haben und deswegen das Angebot der Hamas annehmen, Terroristen zu werden.
So droht die Hamas, aus diesen Ruinen wieder aufzuerstehen.